Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. Im August senden wir statt der gewohnten Magazine am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 18 bis 19 Uhr Literadio, Gespräche zu aktuellen literarischen Neuerscheinungen aus guten kleinen Verlagen.
Herzlich willkommen bei Literadio, heute im Freien, das Wetter erlaubt es wieder. Ich darf heute den Autor eines Romandebüts wieder mal begrüßen, das freut mich immer besonders. Herzlich willkommen zum ersten Mal beim Literadio, willkommen Timo Brandt.
Vielen Dank. Es freut mich, dass es im Freien stattfinden kann.
Dein Roman ist eben kürzlich in der Edition Keipe erschienen oder Die Löwengrube, so der Titel. Lynn und David, die ProtagonistInnen des Buches, sind ja schon längere Zeit ein Paar. Sie verstehen sich prinzipiell eigentlich recht gut. Offensichtlich verbindet sie eines ganz besonders, sie sind beide Schreibende. Lynn schreibt Romane, Daniel ist Lyriker. Und trotzdem zu dem Zeitpunkt, wo wir die beiden kennenlernen, ist schon mittlerweile so ein bisschen Sand im Getriebe. Aber vielleicht erzählst du uns einfach, wie es den beiden gerade geht.
Naja, also der Roman sitzt ja wirklich, der erste Satz des Romans ist ja, dass es Daniel wieder schlechter geht. Und ich habe sehr lange überlegt, was der erste Satz dieses Buchs sein soll, um diese Krise, in der diese Beziehung steckt, akkurat zu beschreiben. Und ich bin dann eben darauf gekommen, am Anfang hatte ich überlegt zu schreiben, einfach nur, es geht Daniel schlecht. Und da habe ich mir gedacht, das muss ja noch nicht unbedingt eine Krise sein. Eine Krise ist ja eigentlich am besten, wenn da steht, wird wieder schlecht. Weil dann ist irgendwie klar, okay, es ist schon eine etwas länger andauernde Krise. Genau, ja, und eigentlich, ja, ist es eigentlich gar nicht so unbedingt so, dass es der Beziehung von den beiden grundsätzlich schlecht geht. Also sozusagen, wenn man es kitschig sagen würde, der Liebe zwischen den beiden, sondern dass es eben Daniel wirklich schlecht geht. Also es geht ihm körperlich schlecht und deswegen auch psychisch. Und das Problem ist, dass es aber keine abschließende Diagnose gibt. Und diese nicht abgeschlossene Diagnose, diese Krankheit und wie er damit auch langsam nicht mehr umgehen kann und wie Lynn langsam nicht mehr damit umgehen kann, dass ja, es dieses riesige Fragezeichen gibt, was ihn betrifft, aber auch seinen Körper. Ich meine, das ist ja gerade in Liebesbeziehungen immer auch so etwas dann, was man als Person in einer Liebesbeziehung noch mehr nicht ausklammern kann, sage ich jetzt mal. Genau, an dem Punkt sind sie. Es geht ihm schlecht und deswegen ist auch diese Beziehung, ja, ich würde vielleicht eher fast sagen, es wirkt zumindest auf Lynn, die Geschichte erzählt, so als wären sie in einer Art Sackgasse angekommen, vielleicht kann man es so sagen.
Beide sind eigentlich so gleichwertig als Paar zentral im Roman und trotzdem hast du aber, um diesen Text zu erzählen, Lynns Perspektive gewählt. Warum?
Es hat tatsächlich mehrere Gründe. Also der wo ich jetzt aus der Werkstatt plaudern kann, der banale Ursprung war tatsächlich, dass es mir zum Zeitpunkt, als ich den Roman schrieb, auch wirklich körperlich sehr schlecht ging. Und ich versucht habe, über diese Krankheit zu schreiben und aber gemerkt habe, wenn ich das aus der Perspektive der Person, die krank ist, oder einfach aus meiner Perspektive schreibe, dann bin ich zu nah dran. Es ist mir nicht gelungen, was mir tatsächlich selten in meinem Leben noch passieren ist, dass ich mich einem Gegenstand wirklich überhaupt nicht nähern konnte. Und dann habe ich halt, ja, manche würden wahrscheinlich sagen, zu einem Trick gegriffen und habe einfach angefangen, über jemanden aus der dritten Perspektive zu erzählen. Schnell habe ich aber gemerkt, dass diese Perspektive, die ich dann sehr schnell mit einer, wenn man jetzt im binären System bleiben will, weiblichen Person identifiziert oder darauf hingeschrieben habe, dass mich diese Perspektive sehr fasziniert hat, auch eben, weil ich mich nicht nur dem Thema Krankheit oder dem Thema des kranken Freundes dadurch und also mir auf gewisse Weise um die Ecke nähern konnte, sondern auch anderen Themen um die Ecke mich nähern konnte, die auch ja in dem Roman sehr präsent sind, sowas wie Sexualität, Männlichkeit, all diese Themen waren auf diese Weise, ließen sich anders und neu erschließen auf eine Weise, die mir sehr viel gebracht hat und die ich auch das Gefühl hatte, die auch eine, ja, so etwas wie eine Erzählung oder eine Erzählhaltung ergeben. Und ja, und ganz final tatsächlich hat mich im Prozess dieser Themenerschließung dann auch diese Figur, die ich da quasi anfangs gebaut habe, aus fast pragmatischen Gründen, hat mich dann immer mehr fasziniert und ich wollte immer mehr wissen, wer diese Figur eigentlich ist, die ich da begonnen habe, die sich aber nicht abschließt, sondern die immer größer wird, die immer klarer wird, aber auch immer vielschichtiger irgendwie, ja.
Um das Ganze aber vollkommen zu machen, müssen wir noch die dritte tragende Person ins Spiel bringen. Es gibt ja auch noch Ben. Ben ist Daniels ältester Freund und aber auch eine sehr wichtige Bezugsperson für Lynn. Erzähl uns mal von Ben.
Ja, Ben. Ben ist tatsächlich eine Figur, die auch in diesen Roman hineingewandert ist. Also die irgendwann einfach da... Ja, es ist tatsächlich... Ich muss sagen, wenn ich früher mal Interviews mit SchriftstellerInnen gehört habe, die irgendwie sowas behauptet haben, wie eine Person entstand einfach oder kam einfach hinzu, habe ich gedacht, na, also das hat ja überhaupt nichts mit dieser... es wäre natürlich auch vollkommen falsch zu sagen, dass diese Figur sozusagen sich mir aufgedrängt hätte. Ich habe sie dann natürlich schon angenommen und ich habe sie schon ausgebaut. Es ist jetzt nichts total Magisches, aber es ist ein bisschen Magie dabei. Aber ja, um darauf zurückzukommen, ja... es war tatsächlich irgendwie relativ früh für mich klar, dass eben gerade diese Sackgassensituation im Roman halt natürlich nicht, also ich wollte kein Kammerspiel schreiben, ich wollte jetzt nicht dann einfach nur diese, also natürlich auch, das sind wir wieder bei den ganz pragmatischen Gründen, weil ich zu dem Zeitpunkt krank war und natürlich nicht wollte, dass es alles hoffnungslos und aussichtslos ist, aber auch eben, weil ich diese Figur von Lynn halt sehr schnell begriffen habe als eine Figur, die eben nicht sich dann daran die Zähne ausbeißt, sondern die wandlungsfähig ist, die sich einfach verändern wird, die sich anpassen wird. Ich meine, da sind wir auch wieder bei Themen, da können wir jetzt ganz viel über Überleben und über ganz viele Dinge reden, die, glaube ich, im Roman auch zumindest metaphysisch mitverhandelt werden. Aber, oh Gott, ich komme wieder ab. Jetzt war wirklich, genau. Und dann war es natürlich klar, okay, ich muss das auch öffnen. Es gibt dann ja die... es gibt noch eine Schriftstellerin, Elisabeth Costello, mit der Lynn korrespondiert. Aber genau, und dann war klar, muss auch irgendwie eine Person geben, die halt ein Gegengewicht ist und auch etwas, was Lynn sucht als Gegengewicht zu diesem Daniel. Und da ist eben Ben, dieser vitale, aber auch irgendwie viel weniger besorgte, vielleicht könnte man das so sagen. Also der etwas hat von einer Sorglosigkeit oder Lebendigkeit, nach der sie sich sehnt und der einfach auch sozusagen etwas ersetzt, was, glaube ich, also das ist etwas, was ich bei dem Roman sehr schwierig kann, weil an dem Punkt, wo ich einsetze, ist ja schon die Beziehung zwischen den beiden halt eben, wie gesagt, in dieser Sackgasse. Und mir war halt die Frage, wie soll ich aber darstellen, dass, das geschieht teilweise natürlich darüber, was Lynn über die Vergangenheit erzählt, aber wie soll ich darstellen, dass diese beiden schon über viele Jahre sehr symbiotisch gelebt haben, in einem dauernden Gespräch. So. Und dann war mir klar, okay, ich kann Lynn zwar erzählen lassen, dass das so war, aber ich muss ja auch irgendwie zeigen, dass sie dieses Bedürfnis danach hat. Und das fand ich, hat dann gut funktioniert mit Ben, dass Ben dieses Bedürfnis jetzt erfüllt. Die führen halt natürlich nicht wirklich eine Beziehung am Anfang, aber es ist ein symbiotischer Austausch über Literatur, über... später auch über Daniel, also überhaupt über die Themen. Und man merkt halt, dass Lynn das braucht, ein Gegenüber, mit dem sie sich auf Augenhöhe unterhalten kann. Und ja, eine gewisse Freiheit dadurch irgendwie erlangen kann. Also gerade in den Themen, die sie sonst umtreiben, die sehr viel, ja, wo Freiheit ein sehr viel ambivalenteres Thema ist. Ja, jetzt habe ich sehr lang geredet.
Ich finde ja sogar, dass Ben... in manchen Passagen so etwas wie das Gegenstück zu Daniel darstellt. Er wird ja auch so beschrieben von ihren Freunden, Freundinnen, eher so chauvinistisch. Er polarisiert gerne, er provoziert gerne, er redet ganz locker. Und gleichzeitig ist es aber genau das, was Lynn eigentlich an ihm schätzt, dass sie mit ihm über Dinge reden kann und nicht zugleich permanent die ganzen Grundprobleme der Gesellschaft von Patriarchat bis... alle möglichen politisch unkorrekten Themen und so weiter ständig mitverhandeln muss. Das schätzt sie eigentlich sehr an ihm.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er stellt natürlich in mehrfacher Hinsicht sozusagen eine Sehnsucht dar, eine Sehnsucht nach, in einer, also sozusagen, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich die meisten Menschen sehen sich in irgendeiner Weise so nach beidem. Sie sehen sich natürlich nach der Komplexität. Sie wollen keinen gewöhnliches Leben führen. Aber natürlich sehen wir uns alle auch ein bisschen nach Einfachheit, dass nicht immer alles kompliziert ist, dass nicht immer alles schwer ist. Und ich glaube, da ist diese Spannung zwischen Daniel und Ben oder diese Möglichkeit, die beiden jeweils auftun, natürlich eben sehr spannend, weil eben das ist natürlich auch eine Frage, die man sich anhand dieses Romans, glaube ich, stellen kann, eben die Frage, ob sowas wie Einfachheit oder so, ob das etwas ist, was erstrebenswert ist und in welchen Formen ist es erstrebenswert. Aber genau wie du sagst, eben sie kann mit Ben reden und sie kann halt auf eine Weise mit ihm reden, die für sie auch für als Schriftstellerin, glaube ich, Räume, die sie halt braucht. Also ich glaube, das, was ich ja jeden Tag auch als Schriftsteller erlebe und was ich mal behaupte, was, glaube ich, die meisten Schriftsteller erleben, ist halt diese, gerade in einer so medialisierten Welt, halt diese Schwierigkeit. Einerseits wollen wir natürlich sozusagen, blöd gesagt, am Puls der Zeit bleiben. Wir wollen natürlich nicht chauvinistisch sein, aber wir wollen nicht die Themen der Zeit links liegen lassen. Aber andererseits brauchen wir natürlich auch die Freiheit, eben nicht mit der Mode zu gehen oder nicht auf das zu schauen, was jetzt, sagen wir mal, gerade Vogue ist, ohne jetzt den Begriff Vogue überhaupt. Also natürlich mit ganz vielen Dingen, die heutzutage Gott sei Dank Standard sind, bin ich sehr einverstanden. Ich glaube, das merkt man im Roman auch. Aber eben, gleichzeitig ist es halt ja eben so, dass wir natürlich genau hinschauen müssen. Wir können nicht einfach nur sagen, okay, das ist die richtige Seite, wir sind auf der richtigen Seite. Und das ist eben genau auch diese Position, glaube ich, die Lynn als Figur total fremd ist, die richtige Seite, sondern sie interessiert sich eigentlich für die Ambivalenz, für die Schwierigkeit. Also in diesen zwei Romanen, die sie schon geschrieben hat, die kurz angerissen werden in dem Buch, geht es ja auch um sehr ambivalente Themen, also um Fragen von auch dem Roman, an dem sie gerade schreibt, der auch Teil des Manuskripts, also des Buches jetzt ist. In all diesen Texten und auch in vielen ihrer Gespräche mit Ben geht es ja um die Ambivalenz in Dingen, dass man eben nicht sagen kann, das ist gut, das ist böse, sondern es gibt da eine Krux und diese Krux, da komme ich zum Ende jetzt endlich, verkörpert sie auch irgendwie. Ne? Man hat das eine, aber man will das andere. Natürlich hat man einerseits das Bedürfnis, sehr sicher zu sein. Natürlich will man aber auch etwas Aufregendes. Man will etwas, ja, genau. Und diesen Widerspruch, ja, man könnte sagen, über diesen Widerspruch ist vielleicht das Zentralste, über das es sich wahrscheinlich lohnt zu schreiben. Ich glaube, weil es Menschen ausmacht.
Schreiben ist auch so ein Stichwort, weil Lynn scheint ja tatsächlich im Gespräch mit Daniel selbst oder im echten Leben Probleme zu haben, ihre Gefühle oder ihre Bedürfnisse wirklich so artikulieren zu können. Vor allem Daniel gegenüber in der jetzigen Situation, wo es ihm eh schon schlecht geht und sie permanent zwischen Wut und Scham hin und her gerissen ist. Und sie tut sich offensichtlich überhaupt leichter, diese Dinge im Schreiben zu verhandeln, als darüber zu diskutieren. Warum?
Na, ich glaube, da teilen Lynn und ich einfach eine zentrale Erfahrung. Naja, ich meine, ich habe das ja sozusagen auf der anderen Seite erlebt. Wenn man krank ist, tatsächlich haben, glaube ich, Leute dann das Gefühl, wenn sie jetzt ihre Bedürfnisse auch genauso prominent in den Raum stellen wie das offensichtliche Bedürfnis des anderen, der krank ist und einfach nur will, dass es ihm besser geht, dann wirkt das, glaube ich, immer noch wie ein, also es, da sind wir wieder bei dem Widerspruch. Ne? Es ist natürlich, und mit diesem Widerspruch kämpft ihn ja auch, natürlich muss sie irgendwann auch ihre eigenen Bedürfnisse und das alles muss irgendwo hin. Ich glaube, es fließt eben teilweise ins Schreiben, das stimmt, da findet sozusagen die Auseinandersetzung damit statt, aber ich will jetzt gar nichts von dem Roman vorweggreifen, aber ich kann, glaube ich, sozusagen so weit gehen zu sagen, dass das auch dann nicht nur im Schreiben stattfindet. Aber natürlich ist das Schreiben sozusagen eine gute, also für mich auch und ich glaube auch für Lynn, eine gute, ja, wie soll man sagen, Vorarbeit, ist auch so ein blödes Wort. Naja, einfach diese Auseinandersetzung eben damit, vielleicht kann ich so sagen, der englische Schriftsteller Kazuo Ishiguro hat mal gesagt, für ihn geht es in einer Geschichte eigentlich immer darum, dass letztlich zwei Personen voreinander stehen und die eine Person sagt, so empfinde ich, wie empfindest du? Das ist eigentlich letztlich der Kern, zumindest seiner Romane, seiner wirklich teilweise großartigen Romane, das musste jetzt untergebracht werden, aber und auch wenn ich jetzt schon finde, dass es viele Arten von Romanen gibt und viel mehr dazu gehört, hat er insofern, glaube ich, schon recht, dass ja, es letztlich ja tatsächlich darum geht, dass diese Stimme, die wir in uns haben, die gleichzeitig ständig über unsere ständig uns selbst unsere Bedürfnisse kommuniziert und ständig aber auch natürlich wahrnimmt, was andere für Bedürfnisse haben und sich versuchen, daran anzupassen. Also dieser Vorgang passiert, glaube ich, den ganzen Tag über ständig in uns, dass der im Schreiben sozusagen auf eine gewisse Art auch simuliert werden kann. Da kann man seine eigene Stimme sehr sozusagen herauslassen und gleichzeitig aber auch sozusagen die simulieren, was das in einem bestimmten Kontext bedeutet. Und, aber es geht natürlich irgendwann gewisse Grenzen, weil irgendwann sozusagen, auch wenn man wie Lynn und wie Daniel und auch wie Ben im gewissen Sinne mit dem Schreiben lebt, irgendwann kommt natürlich, ich finde, darum geht es auch ein bisschen im Buch, irgendwann kommt der Punkt, an dem auch selbst das Leben mit Literatur, mit Lektüre, mit Schreiben an den Punkt kommt, wo man aber trotzdem sich halt irgendwie, wo das nicht mehr reicht. Irgendwo ist man halt, und das war mir wichtig, weil dieses Buch ja so von Literatur durchzogen ist, irgendwann ist das halt nicht alles Literatur, sondern irgendwann tritt auch diese Entscheidung im Leben an. Man muss irgendetwas, oder die Löwengrube halt.
Ich hatte auch tatsächlich so das Gefühl, es wäre sowas wie eine Art von Safe Space oder ein Proberaum für Lynn, wo sie diese Dinge irgendwie für sich ausverhandelt. Aber letztlich, wie du auch sagst, beim Schreiben ist es so, auch ein Roman will irgendwann an die Öffentlichkeit. Und gerade diese Romane, eigentlich sind es fast schon drei, sagen wir 2,5 Romane, die Lynn schon geschrieben hat, weil einer der erste schon veröffentlicht und war ein sehr großer Erfolg, auch wenn sie ambivalent besprochen. Der zweite war fast genauso erfolgreich und jetzt schreibt sie eben an dem Manuskript zum dritten Roman. Und für mich war es ja fast auch so ein bisschen, als würden diese drei Romane so exemplarisch auch für die Phasen ihrer Beziehung stehen. Der erste Roman war irgendwie die große Überraschung, wow, super toll, wir passen so gut zusammen, es ist wunderbar, symbiotisch, keiner hat es erwartet. Der zweite Roman ist dann sowas wie, ja, es ist Kontinuität drin, es ist wirklich immer noch gut und jetzt steckt sie in diesem Manuskript von dem dritten und will eigentlich nicht mehr raus, weil es überhaupt nicht funktioniert für sie.
Ja, das ist das ist immer, finde ich, der schönste Moment.
Also, jetzt habe ich da was erzählt.
Genau, nein, aber wirklich, das finde ich der schönste Moment eigentlich als ich warte immer auf solche Momente und Gott sei Dank stellen sie sich langsam. Ich glaube, am Anfang wartet man vergeblich darauf, aber das ist, finde ich, eigentlich der schönste Moment als Schriftsteller, als Schriftstellerin, würde ich behaupten. Wahrscheinlich würden andere was ganz anderes sagen. Aber in dem Moment, wo jemand dir etwas über dein Buch sagt, was du überhaupt nicht auf dem Zettel hast, aber es ergibt trotzdem sofort Sinn. Du hast es nicht da reingelegt, aber es scheint sich organisch zu fügen. Also das, was du gerade erzählt hast, passt sehr gut und ich habe das überhaupt nicht so angelegt. Aber das ist der Moment, wo man erleichtert. Ich muss sagen, ich bin immer so erleichtert, feststellt, dass das, was man geschrieben hat, letztlich eben nicht man selbst ist. Und auch vielleicht größer, kleiner, das will ich jetzt gar nicht sagen, als man selbst. Eben weil das der Moment ist, wo halt auch diese Kommunikative, und da sind wir vielleicht auch bei diesem, was eben dann Literatur zugleich kann und auch nicht kann, sozusagen. Oder sagen wir, was Schreiben nicht kann. Nämlich man schreibt etwas und man ist da so drin, man baut alles auf und man hat eine Idee davon, was es ist und dann wird es eben veröffentlicht, dann kommt es raus, dann liest es jemand wie du und dann kommt dieser kommunikative Aspekt plötzlich, dass du etwas darin liest, was du quasi vielleicht sogar mitgebracht hast oder was vielleicht drin lag, ich habe es aber nicht bewusst reingelegt und das ist, finde ich, immer so ein schöner Moment, also einfach auch, wo ich das Gefühl habe, ja, dafür da passiert dann wirklich Literatur, in dem Moment, wo so etwas passiert. Ja, aber es ist eine wirklich interessante Analyse, ja. Also auch dieses, dass diese Zusammenarbeit irgendwie, bei den ersten beiden Büchern wird das ja erwähnt, dass sie eben zusammenarbeiten, weil es für Lynn eine sehr stressige Zeit ist und sie können sich aufeinander verlassen und jetzt sie in einer Situation sind, in der sie sich, ja, muss man am Ende sagen, beide auch nicht mehr aufeinander verlassen können. Nicht mal nur Lynn nicht auf Daniel, sondern auch ist leider auch irgendwie ein bisschen auch Daniel auf Lynn nicht mehr wirklich, ja.
Du hast ja seit 2017 6 Lyrikbände herausgegeben. Also eigentlich könnte man sagen, du bist in der Lyrik beheimatet. Jetzt ist dein Debütroman erschienen. Du hast quasi das Lager von Daniel auf Lynn gewechselt. Warum?
Ja, auch darauf gibt es, glaube ich, mehrere Antworten. Ich glaube, die einfachste ist wieder die pragmatische, die ich ja eben schon geschildert habe. Ich glaube, oder fangen wir so an. Ich wollte schon immer, ich wusste, dass ich immer einen Roman schreiben wollte. Ich habe auch schon, weiß nicht wie viele, angefangen. Ich muss immer daran denken, es gibt so ein Buch im Surkamp Verlag, wo gestandene AutorInnen von ihrem ersten Buch, von ihren ersten Schreibgängen erzählen. Und da gibt es ein schönes, von Günter Grass gibt es nur so einen, der ist nur anderthalb Seiten lang, so einen Text, wo er sagt, ja, sein erster Roman, den hat er damals mit 14 oder 15 geschrieben, weil es war ein großartiges Buch, eine Heldensaga, es war episch, monströs und alles, und nach 20 Seiten waren alle tot. Und ja, also so ging es meinen ersten Roman, also es waren nicht alle tot, aber so ging es meinen ersten Roman, nach 10 Seiten habe ich das Interesse verloren oder es war irgendwas anderes wichtiger oder ich wusste nicht weiter. Und aber ich wollte das immer und ich habe mir irgendwann gedacht, okay, vielleicht schreibe ich das dann, wenn ich, weiß nicht, 40, 50, wenn ich dann irgendwann so das eine Thema gefunden habe, was ich brauche, dann fange ich an, Romane zu schreiben. Und es stellte sich heraus, ich brauchte eigentlich nur eine Figur, die mich interessiert. Also es war eben, wie gesagt, so, ich habe diesen Text eigentlich übers Kranksein schreiben wollen, dann gab es plötzlich diese Figur und plötzlich war es so, aha, ja, da könnte ich ein bisschen weiterschreiben, das fasziniert mich irgendwie. Und dann waren eben zack plötzlich, also man muss wirklich sagen, zack, diese 200 Seiten da. Also es war wirklich, also ich glaube, ohne diese Figur hätte es nicht funktioniert. Auch wenn vieles dann drumherum entstanden ist, was das Ganze jetzt hält, war es am Anfang diese Figur, die mich eben aus den Sachen, die ich schon vorher gesagt habe, fasziniert hat, eben diese neuen Zugänge zu Themen, diese Ambivalenz, war an dieser Figur sehr gut aufgehoben, die mir wichtig ist. Und ja, tatsächlich kam ich sozusagen unverhofft dazu. Aber jetzt macht es mir gerade tatsächlich Romane schreiben sehr, sehr viel Spaß. Also es war ein Türöffner, könnte man sagen.
Aber wo liegt für dich jetzt im Arbeiten der Unterschied, wenn du Lyrik schreibst oder wenn du jetzt an einem Roman arbeitest?
Ja, das ist, boah, das hat sehr viel, also ich, lustigerweise würde ich sagen, im Großen und Ganzen wenig. Und im Detail sehr viel. Also im Großen und Ganzen ist es halt Arbeit am Schreibtisch. Das ist halt irgendwie so oder so relativ gleich geblieben. Ich glaube, was halt ein Riesenunterschied ist, ist, glaube ich, dass ich beim Roman gelernt habe oder lernen musste, Dinge einfach so mal stehen zu lassen. Das ist halt bei einem Gedicht einfacher. Da schreibt man die erste Version oder baut es zusammen aus Notizen, die man hat. Und dann kann man direkt ans Überarbeiten gehen. Ich musste beim Roman lernen, dass das nicht geht. Du kannst nicht immer wieder denselben Absatz überarbeiten, weil dann kommst du nicht voran. Du musst auch irgendwann einfach bereit sein zu sagen, okay, ich habe es jetzt so gut geschrieben, wie ich es im ersten Moment, das Wichtige, oder sagen wir, das Wichtige ist die Idee und der Kern des Gedankens ist jetzt auf dem Papier, jetzt kommt schon der nächste Gedanke oder jetzt geht die Story weiter, jetzt muss man weiter schreiben. Und dieses Vertrauen darin, wenn ich zurückkehre später und dieses Buch dann wirklich überarbeite und es in Form bringe und diese Version, die dann vielleicht letztendlich veröffentlicht wird oder die Version vor der Version, die dann veröffentlicht wird, also wenn ich das überarbeite, dann werde ich diesen Kern wiederfinden und er wird vielleicht schon unbewusst auch, vielleicht ist es dann eher ein Samen, er wird schon unbewusst auch gesprossen haben. Ich werde plötzlich denken, ah ja, da kann ich noch das hinzufügen und so. Aber der Kern wird noch da sein und es ist nicht so, dass, wenn ich das Ganze nicht sofort fertig ausformuliere, dass es dann verloren ist oder sowas. Also sich in dieser Art auf das zu vertrauen, was man da schon mal geschafft hat zu formulieren oder dass dieser, genau, dass dieser Kern da ist, das unterscheidet es auf jeden Fall von Lyrik, weil da kann man, wie gesagt, an einem Tag ein Gedicht schreiben oder sagen wir, den ersten Entwurf schreiben und dann kann man immer wieder überarbeiten und immer die Überarbeitung abschließen. Und das geht halt bei einem Roman nicht, aber tatsächlich ist mir das relativ leicht gefallen jetzt. Also daran ist es auch früher oft gescheitert, dass ich das Gefühl hatte, ich muss erstmal perfekte erste Sätze haben und so. Und diesmal war es einfach so, nein, ich schreibe und irgendwann werde ich das überarbeiten und dann, ja.
Stichwort perfekte Sätze. Ich finde ja, dass es ein paar Sätze gibt im Buch, in oder die Löwengrube, die tatsächlich für sich genommen als Gedicht stehen könnten.
Wow, okay, das ist natürlich einerseits ein großes Kompliment, über das ich mich sehr freue. Andererseits bin ich natürlich jetzt so...
Ich werde dir nachher verraten, welche, okay. Aber off record.
Da freue ich mich drauf, weil das jetzt natürlich was mit mir macht, was so beides ist. Es ist natürlich einerseits, freut mich das und andererseits bin ich auch sehr neugierig und euphorisch. Andererseits bin ich natürlich auch etwas skeptisch, weil ich dann, wenn ich dann sowas höre, mir natürlich denke... Ah, also nicht skeptisch dir gegenüber, sondern skeptisch mir selbst gegenüber, so nach dem Motto, ah, okay, ich habe so gedacht, dass ich im Roman das Lyrische hinter mir gelassen habe und jetzt bist du aber nicht die erste Person, die darin etwas Lyrisches erkennt und dann ist halt immer die Frage da, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, ne? Bin ich ein Lyriker und deswegen sind alle so dabei und denken, ah, das ist jetzt lyrisch oder ist da etwas Lyrisches drin und dann, ja. Aber sagen wir so, nein, es freut mich natürlich, weil natürlich wahrscheinlich... Auch wenn man Romane schreibt, man natürlich möchte, dass genau das passiert, was einem selbst beim Lesen passiert, dass jemand diesen einen Satz liest und sich sehr verstanden fühlt. Das ist natürlich eigentlich eines der Kernelemente, warum ich auch selber lese, weil natürlich alle anderen Sätze sind auch schön, aber diese Sätze machen natürlich dann doch sehr viel aus. Und dieses sich verstanden fühlen oder auch sich herausgefordert fühlen, ehrlich gesagt. Also eigentlich beides fast gleich gut. Sich verstanden fühlen, aber sich auch herausgefordert fühlen oder irritiert fühlen. Ich bin ein großer Freund von Unbehagen, in der Kunst zumindest auf jeden Fall. Das, ja, deswegen liest man ja schon auch unter anderem.
Zum Titel möchte ich noch sagen, wahrscheinlich liegt es an meinem eigenen Vornamen, ich heiße ja Daniela. Es liegt vermutlich auch an meiner sehr, sehr katholischen Früherziehung, dass ich beim Lesen des Titels, ohne dass ich über den Inhalt Bescheid wusste, sofort diese Konnotation hatte zu dieser alttestamentarischen Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Und jetzt ist natürlich die Frage, war zuerst der Titel da und diese Geschichte, die du kanntest, und deswegen musste diese Figur Daniel heißen, oder war es eher so, dass das irgendwann im Laufe des Textes kam?
Na, das Witzige ist tatsächlich, dass ich ich kannte den Titel, also ich wusste, dass es diese biblische Geschichte gibt, aber ich habe die biblische Geschichte tatsächlich erst gelesen, nachdem der Titel schon stand. Und tatsächlich den Titel, also den Hinweis darauf habe ich von einem, das kommt tatsächlich auch im Buch versteckt vor, von einem Springsteen-Song. Es gibt einen Springsteen-Song von dem Album Tracks, also wo er Sachen, die eigentlich gar nicht veröffentlicht werden soll oder die nicht zu der Zeit veröffentlicht worden sind, zu der sie geschrieben worden sind. Da gibt es einen Song, der heißt Lion's Den, und da geht es um Daniel Waiting in the Lion's Den. Und das war tatsächlich ein Song, oder überhaupt, ich habe sehr viel Bruce Springsteen in der Zeit gehört. Das war ein Song, den ich zu der Zeit öfter gehört hatte. Und dann, ja, passierte das, was mir tatsächlich beim Schreiben jetzt, gerade wenn es um Prosa geht, oft Probleme bereiten, nämlich Namen. Ich finde Namen sehr schwierig. Ich war sehr froh, dass diese Figur, wer sozusagen einen Hint, warum diese Figur so heißt, der muss dann das Buch kaufen und in der Danksagung lesen. Aber genau, bei der männlichen Figur war ich halt sehr lange. Tatsächlich stand am Anfang da mein Name. Das habe ich halt dann wieder rausgestrichen. Auch natürlich, weil diese Figur nicht 1:1 ich, das ist eh klar. Aber ich habe es mit sehr vielen Namen ausprobiert. Und dann habe ich mich an diesen Song erinnert, und dann war es auch dieses, ja, es war, als ich dann die biblische Geschichte gelesen habe, ich mir gedacht, das ist schon ein bisschen frech, sich das zu nehmen, weil eigentlich das jetzt wirklich als Parabel drauf zu nehmen, funktioniert nicht ganz, aber dieses Bild von jemandem, der halt in dieser Grube sitzt und auf die Löwen wartet, ich weiß nicht, das hat einfach gut gepasst, irgendwie. Und auch dieses, vielleicht was mich am meisten daran fasziniert, ist, dass Daniel in dieser Geschichte, der wirklich eine unschuldige Person ist, ja, also wirklich schuldig an nichts eigentlich. Und ich glaube, vielleicht hatte ich eine Hoffnung, dass diese Unschuld auf diese Figur Daniel, die ja sehr nur aus einer Perspektive beschrieben wird, ja, also sie wird ja im Prinzip aus der Perspektive von Lynn gezeigt, und aus Lynns Perspektive ist sie natürlich nicht unschuldig irgendwie, natürlich schon einerseits schon, weil diese Person kann ich dafür, andererseits ist sie aber trotzdem der Grund eines Unglücks, das auch sie betrifft. So. Und vielleicht hatte ich die Hoffnung, dass dieses, ihn Daniel zu nennen, diese grundsätzliche Unschuld von ihm schon auch überbringt. Weil es ist ja sonst eine, ja, er kommt eigentlich relativ wenig zu Wort in dem Text.
Unterm Strich, da ist sie wieder, die Ambivalenz, auch in Bezug auf diese Parabel. Du hast schon angedeutet, du bist jetzt auf den Geschmack gekommen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt am Ende dieses Gespräches auf ein neues Gespräch zum nächsten Roman.
Ja, da würde ich mich auch sehr freuen. Tatsächlich ist der nächste Roman schon fast fertig. Und naja, also zumindest Kalb hat gesagt, dass sie ihn gerne machen möchten.
In diesem Sinne auch an den Verlag Edition Kalper. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Ich sage nochmal vielen Dank, Timo Brandt, für das Gespräch zu Oder die Löwengrube, aktuell erschienen in der Edition Kalper. Der neue Roman, der steht quasi in den Startlöchern, und auch als Lyriker sozusagen, glaube ich, können wir noch einiges von dir erwarten, und in diesem Sinne auf Wiedersehen.
Literadio.
Bei Radio Dreieckland hört ihr Literadio, Gespräche zu literarischen Neuerscheinungen.
Herzlich willkommen auf der Literadio-Bühne, Sandra Ade. Du bist mit deinem Buch da, an manchen Tagen steht die Erde kurz still. Heute ist nicht so ein Tag.
Nee, heute ist nicht so ein Tag.
Es ist der zweite Tag der Leipziger Buchmesse, und du bist, glaube ich, das erste Mal als Autorin auf der Messe.
Ja, das ist wahr.
Wie hast du denn diesen nicht so stillen Tag wahrgenommen?
Also ich muss sagen, ich hatte gestern schon zwei Lesungen und es war sehr aufregend. Es war auch sehr spannend und interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist einfach total aufregend, einmal auf der Messe zu lesen und abends nochmal in der Lyrikbuchhandlung zu lesen. Das war sehr, ja, sehr spannend. Jetzt haben wir einen Morgen damit verbracht, dass wir uns Leipzig angeschaut haben. Das soll ja auch nicht zu kurz kommen. Und ja, und die Messe ist einfach sehr viel und sehr überwältigend, aber auch schön, wirklich sehr schön.
Du hast Kommunikationsdesign studiert. Wie bist du denn dann beim Schreiben gelandet?
Das kann ich auch nicht so genau sagen. Es ist einfach so passiert. Irgendwann sind die Texte, also ich würde sagen, ich habe mich ja nicht hingesetzt und habe gesagt, so jetzt schreibe ich, ist Kommunikationsdesign, ist nichts mehr, ich schreibe jetzt einfach. Sondern die Texte sind zu mir gekommen und ich habe auf einmal so einen Drang gespürt, dass ich schreiben müsste. Das ist jetzt aber, also ist jetzt gar nichts Großes oder so. Also ich hatte einfach das Gefühl, dass ich irgendwann schreiben muss und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann ist es natürlich sehr schwierig und ein sehr langwieriger Prozess und zuerst habe ich nur für mich geschrieben und wollte gar nicht damit rausgehen und irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss irgendwie mich austauschen und habe mir dann Kurse gesucht, also wo ich mich mit anderen austauschen kann und deshalb ist die Kommunikationsdesign natürlich gar nicht runtergefallen, das passiert ja alles nebenher und genau, und ich habe mir dann einen Kurs gesucht und das ist einfach, ich denke, das Wichtige beim Schreiben ist ja, dass man nicht, dass man anfängt zu schreiben, ich denke, dass einige vielleicht anfangen zu schreiben und die Sache ist aber, dass man dabei bleibt, finde ich so schwierig, denn das ist einfach so ein langer Prozess, wo man viele Durststrecken hat und am liebsten aufhören würde und ich hätte sicherlich auch aufgehört, wenn ich nicht meine Werkstatt gehabt hätte, die einfach immer weiter gemacht haben, immer weiter, andere Leute haben geschrieben und wir haben Texte besprochen und es hält einen so ein bisschen bei der Stange und am Laufen, dass man auch selber Lust hat und vielleicht selber auch wieder irgendwann schreibt. Ich meine, es gibt immer Phasen, wo man einfach gar nicht mehr schreiben kann und wo nichts mehr kommt. Und dann ist es ganz schön, wenn man sieht, dass wenn man einfach noch mit Texten umgeben ist.
Das ist eine Schreibwerkstatt in Darmstadt.
Genau.
Von Kurt Drawert und Martina Weber.
Genau, das sind zwei verschiedene. Es gibt einmal die Textwerkstatt von Kurt Drawert. Da war ich zuerst und da darf man aber auch gar nicht so lange bleiben. Und danach bin ich zu Martina Weber gewechselt, weil die eine Werkstatt hat für alle die eben bei der anderen Werkstatt ausgeschieden sind, damit die weitermachen können und damit die weiter dranbleiben können. Und da bin ich bis heute. Da bin ich schon seit über 10 Jahren und das ist wirklich toll, das ist ein super schöner Austausch.
Also du bist auch durch diese Regelmäßigkeit gut am Schreiben geblieben. Und wie wichtig ist da auch das Feedback oder das gemeinsame Schreiben, nicht gemeinsames Schreiben, aber das Schreiben auch und von anderen Leuten im Kurs gehört zu werden in der Werkstatt?
Also ich finde das sehr wichtig, weil man einfach, man muss ja auch, also man kann ja für sich selber schreiben und nur dreht sich dann wahrscheinlich auch oft mal im Kreis oder so und man muss ja auch irgendwo weiterkommen und dieses Weiterkommen schafft man, glaube ich, nur durch eine Reflexion von außen, dass die Texte gespiegelt werden von anderen Leuten und dass man auch hört, was andere Leute darüber denken. Das muss man natürlich, also ich meine, da muss man natürlich entscheiden, das nimmt man ja nicht alles an oder setzt es auch um, so wie es andere Leute so wie es von anderen aufgenommen wird. Genau, man muss einfach da seinen eigenen Weg finden. Ich finde es sehr wichtig, dass man mit anderen in Austausch steht dazu.
Und den eigenen Weg kann man ja wirklich nur im Erproben finden, so wirklich.
Genau, indem man einfach schreibt und guckt, wo es hingeht.
Und sich auch erlaubt zu scheitern wahrscheinlich und genau, dann trotzdem weiterschreibt.
Genau, das ist sehr wichtig, genau. Und man muss sich auch, muss auch erlauben, einfach mal andere Wege zu suchen und andere Sachen zu schreiben und auch, genau, auch Sachen schreiben, die schlecht sind. Das muss dabei sein.
Du hast jetzt einen Band mit Kürzestgeschichten
genau.
Veröffentlicht. Eine ganz spezielle Gattung, die sehr schön ist, aber die wahrscheinlich auch oft übersehen wird. Bist du eher von der Prosa, von der langen Form gekommen und hast dich reduziert oder eher von der Lyrikseite und hast dich verlängert?
Nee, ich bin eher von, also Lyrik habe ich eigentlich nie geschrieben und da fehlt mir auch so ein bisschen der Zugang dazu, muss ich sagen. Ich bin schon, ich komme schon von der Prosa-Seite her und habe einfach, weil man kürzes Prosa ja auch gar nicht kennt und weil ich das auch, ich kannte diese Gattung gar nicht, habe ich gedacht, wenn man schreibt, dann schreibt man was Längeres, dann versucht man einen Roman zu schreiben und das habe ich auch, also ich habe einige Anfänge gemacht und bin dann immer wieder gescheitert, weil es irgendwie nicht weiterging und ich habe es auch gemerkt, es geht nicht und genau, und irgendwie sind dann so kürzere Sachen durchgekommen und es ist aber wirklich ein Prozess, dass man die auch zulässt und das ist aber auch so eine Sache, die in der Werkstatt passiert ist, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, ich muss das einfach, es ist zwar nichts, es sind keine gescheiten Texte, weil die sind ja alle so kurz, aber ich muss die einfach mal vorstellen und dann habe ich einfach gemerkt, dass die doch funktionieren, dass auch die kurzen funktionieren und das fand ich einfach ganz toll, weil das ist wirklich so mein, im Moment zumindest mein Ding, glaube ich, dass ich diese kurzen schreibe.
Da ist ja auch eine besondere Form von Schönheit drinnen, dass das in dieser Kürze erzählt wird und auch nicht auserzählt werden muss unbedingt.
Genau, also ich finde es auch total schön. Man muss sagen, es ist nicht jedermanns Sache und wenn man auf Verlagssuche geht, dann sagen ja auch alle Verlage, dass sowas nicht gelesen wird und dass man sowas nicht rausbringen kann, weil es einfach keinen Markt gibt dafür. Und ich finde es aber trotzdem ganz schön. Ich finde es einfach schön, dass man so in wenigen Sätzen einfach so einen ganzen Raum und so ein ganzes Bild aufwirft. Genau, und das mit wenigen Sätzen schon. Ich finde es einfach schön.
Und in diesen Räumen kann man auch sehr schön verweilen. Ja. Wie hast du die Gattung dann kennengelernt? Weil Kurzgeschichten haben es ja auch schon schwer. Also Kürzesgeschichten haben es dann umso schwerer wahrscheinlich und werden wenig verlegt und man sieht sie ja auch kaum.
Genau, ich hatte auch, soweit ich weiß, gar kein Beispiel dafür. Also es gibt ja auch wirklich kaum Kürzesgeschichten. Also im Nachhinein habe ich schon so ein paar, ich habe mir so alles gesucht, was es gibt an Literatur und von so Kürzesgeschichten. Es gibt nicht viel. Und das habe ich auch erst im Nachhinein gefunden. Also als ich dabei war, das zu schreiben und diese Form zu finden, da waren die natürlich auch noch länger, da waren es mehr so Kurzgeschichten. Da habe ich einfach gemerkt, dass es die kürzeren Sachen sind, aber da waren sie noch nicht so ganz kurz. Da waren es noch so eine Seite oder so. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir reicht, dass ich einfach gar nicht mehr in so einen Text reinbringen kann. Und dieser Text ist dann tatsächlich noch mehr geschrumpft, dass es irgendwann nur noch wenige Sätze waren. Und ich hatte aber kein Vorbild dafür. Ich habe es wirklich einfach für mich selber entdeckt und habe gedacht, was ist das? Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll, aber irgendwie habe ich dann auch durch meine Werkstatt, durch die anderen gesehen, naja, sowas kommt eigentlich auch gut an und deshalb habe ich sie quasi nicht mehr negiert und habe gesagt, okay, ihr dürft bleiben und ihr seid eigentlich auch ganz schön.
Es ist ja auch oft in der Langform das Schwierige, sich selbst zu streichen und zu lektorieren und zu verkürzen, aber du hast es mit deinen Kürzestgeschichten gut geschafft.
Ja, da hat mir natürlich auch die ganze Werkstatt natürlich geholfen. Die sind dann auch sehr rigoros manchmal und dann heißt dann der eine Satz ist nichts und dann kann ich das natürlich annehmen oder auch nicht. Das ist natürlich schon mir selbst überlassen, aber es hilft, wenn dann von außen auch mal ein Feedback kommt und dann sieht man dann auch selber, naja, irgendwo ist jetzt doch ein bisschen zu viel und lass mal lieber nochmal was weg. Und meistens kann man die Sätze ja auch einfach weglassen. Meistens sind sie zu viel. Man kann früher rausgehen aus Geschichten oder Sätze tatsächlich einfach weglassen. Und das muss man sich natürlich auch erstmal trauen. Und das habe ich einfach dann irgendwann gemacht. Und dann waren die Texte halt ganz, ganz kurz.
Man muss es auf jeden Fall schaffen, sich auch selbst zu reduzieren und das zuzulassen und zu sagen, das ist jetzt eine ganze Geschichte.
Genau, das muss man sich trauen. Und ich meine, das ist jetzt ein Band und ich weiß, dass er jetzt nicht, dass er eben nicht, dass es nicht für jeden was ist, dass nicht jeder sagt, oh ja, super, weil manche wollen sich eben in so ein ganzes Buch vertiefen. Aber ich schätze mal, für manche ist es bestimmt auch toll. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, diese kleinen.
Ich finde sie auch sehr schön und man muss sie auch ganz anders darauf einlassen und muss sich auch die Zeit geben.
Genau.
In diesen Räumen zu bleiben. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt ein paar Texte.
Okay, dann lese ich mal. Lange Beziehung. Seit sie gestorben ist, sehe ich sie öfter. Manchmal steht sie auf der anderen Straßenseite und schaut herüber. Dann bleibe ich stehen und warte, bis sie nicht mehr zu sehen ist. Manchmal sitzt sie in der U-Bahn, die vor meiner Nase wegfährt. Ich schaue in ihre großen Augen, bis sie im Tunnel verschwunden sind. Dann steige ich in eine der nächsten Bahnen und fahre hinterher. Gestern saß sie kurz auf dem Beifahrersitz, als ich um das Auto ging. Ihre Haare sind länger geworden. Spur. Mit jedem Schritt, den du gehst, schlagen hinter dir die Kieselsteine zusammen und bleiben verändert liegen und könnten denen, die dir folgen wollten, bei näherem Hinsehen den Weg weisen. Unbeobachtet. Wenn ich alle rausgeschickt habe, ich ganz alleine bin, breite ich mich im ganzen Haus aus. Auf den Treppenstufen, in den Türrahmen, hinter der Heizung und manchmal auch unter dem Teppich. Verzögerung. Ehe du fortgehst, bleibe noch kurz. Die Hände tief in den Taschen vergraben, werfen wir uns einen Abschiedsblick zu. Er wird dich nicht halten, das weiß ich, aber für 2 Sekunden bleibst du noch und das übertrifft meine Erwartungen. Verbindung. Manchen Menschen schaue ich gerne hinterher. Wenn sich unsere Blicke treffen, tauschen wir schnell Teile unseres Lebens aus, damit wir auch ohne den anderen weiterleben können. Verlassen. Der Hauseingang ist leer. Ein paar Schuhe liegen verstreut im Durchgang. Die Küche ist leer und auch der Wohnbereich. Kein Mensch ist zu sehen. Doch das Haus erinnert sich. An den Streit am Morgen, an die Lautstärke, die noch in den Ecken sitzt und an die unerträgliche Spannung, die im Haus, in den Wänden, ein beklemmendes Gefühl zurückgelassen hat. Radieschen. Er war dabei, im Garten Radieschen zu ernten. Als sie mit einem großen Koffer aus dem Haus trat und ihm erklärte, dass es nun für immer sei. Sie zog den Koffer zum Auto und als sie ihn einlud, schwankte sie kurz unter dem Gewicht. Er sah ihr nach, als sie davonfuhr und die Radieschen fielen, eins nach dem anderen, aus seiner Hand auf den Rasen. Langsam ging er ins Haus zurück und sah sich um. Das Haus war leer. Bis auf einen letzten Stuhl am Fenster war alles verschwunden. Er staunte, dass sein ganzes Leben in einen einzigen Koffer passen konnte. Eigentlich. Ich näherte mich von hinten. Als die Frau ihren Kopf drehte, sah ich die lange Nase. Sie wurde immer länger. Aus den Armen wuchsen Federn. Eigentlich wäre sie ein Habicht, sagte sie. Fabelwesen. 4 Arme und 2 Köpfe ineinander verschlungen. Ein Fabelwesen. Gleich wird es die Flügel abspreizen und davonfliegen. Oder es geht mit großem Getöse auf die Menschenmenge los und wird keinen verschonen. Doch da gehen die 2 Liebenden auseinander, küssen sich ein letztes Mal und gehen ihre Wege. Und das Letzte? Mit anderen Augen. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Sie ist fiktiv oder real, das tut nichts zur Sache. Und auch die Handlung ist unwichtig. Wichtig bist du, der die Geschichte hören soll, den sie zurücklassen soll in einer gewissen Stimmung, der aufschauen soll, nachdem er in die Geschichte vertieft war, um dann die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Mit anderen Augen ist auch tatsächlich so dieser zentrale Text für mich und es war besonders schön, weil du mir ein Gefühl beantwortet hast. Also ich habe mir vorher schon gedacht, dass die Texte wollen eine Stimmung vermitteln und schreiben einfach, sind für Lesende geschrieben, sind fürs Zuhören geschrieben und verfolgen keine Absicht und haben keinen Plot notwendigerweise. Also man kann sich da völlig selbst finden und eben in neuen Räumen finden, die man auch selbst weiterschreiben kann, weiterdenken kann. Wie wichtig war das für dich?
Also es ist mir sehr wichtig. Es ist mir auch sehr wichtig, die einfach eine andere Perspektive zu bieten auf Sachen. Ich schaue mir Sachen an, staune manchmal über die Welt und versuche immer eine andere Perspektive auch zu finden, also irgendwie anders auf Sachen drauf zu schauen. Und deshalb, also die Texte wollen nichts, also sie wollen nicht irgendwie jemand zu irgendwas bringen oder so. Sie sind einfach nur da und wollen schön sein, wollen einen Raum öffnen und ein Bild entstehen lassen und einfach vielleicht, dass man mal kurz innehält und überlegt, wie es noch sein könnte oder wie es weitergehen könnte. Oder manchmal ist es ja auch so eine kleine Unstimmigkeit im Text, die einen so aufhorchen lässt. Also man kann diesen Text lesen und denkt, hups, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Und dann wird man so ein bisschen einfach aus seinem Rhythmus rausgebracht. Und das finde ich so schön, weil man dann einfach auch mal vielleicht eine andere Wahrnehmung einnimmt, eine andere Perspektive sieht. Das finde ich einfach ganz toll.
Da kann man schön rüberstolpern, ohne sich weh zu tun.
Ja, genau.
Genau, die Texte verweilen ja oft in Augenblicken, in Momenten, in Beobachtungen, aber das ist ja oft dieses Element, dass man eben vielleicht ein Stück zur Seite rückt oder um die Ecke sieht und was Neues entdeckt.
Ja, das ist schön, wenn das wirklich rüberkommt, wenn man wirklich dazu gebracht wird, vielleicht mal die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Es gibt auch ab und zu so kleine unheimliche Elemente. Ist das unbewusst geschehen?
Was heißt unbewusst? Also ich suche mir ja nicht richtig aus, was ich schreibe. Ich setze mich hin und schreibe auf, was mir so in den Kopf kommt. Und dann warte ich eben. Und manchmal kommt eben so eine Figur, die hinterm Fernseher steht und ich weiß gar nicht genau, was es da ist, aber ich merke natürlich schon, dass es irgendwie ein seltsamer Aspekt jetzt in dem Text ist, aber das gibt ja auch so ein bisschen den Reiz dann.
Es beunruhigt einen auch nicht, also es ist irgendwie, es kommt ja auch öfter vor, dass ein fremder Mann im Garten steht zum Beispiel. Und man lässt es einfach zu.
Ja.
Und so ist es ja auch beim Schreiben wahrscheinlich.
Genau. Es ist auf keinen Fall beunruhigend. Es ist ja einfach nur auch eine Beobachtung. Also ich beobachte ja einfach nur. Ich werte ja auch nicht. Also das ist ja auch nicht mein Ziel, dass ich irgendwie irgendwas werte oder so, sondern ich will es einfach nur beschreiben und dadurch zeigen, was so da ist und was auch da sein kann, wenn man es zulässt.
Wie war denn dann der Weg zum Verlag, einen Verlag zu finden? Also das Buch ist im Hochrot Verlag erschienen, ich darf da kurz vorlesen. Es ist ein unabhängiges Verlagskollektiv, die schmalen, hochwertig gestalteten Bände, das ist so, widmen sich hauptsächlich der Lyrik sowie anderen literarischen Genres, die auf dem Buchmarkt leicht übersehen werden.
Ja, so ist es ja wahrscheinlich. Also ich habe natürlich auch andere Verlage angeschrieben. Ich habe auch den Hochrot Verlag, glaube ich, damals angeschrieben, als ich auf Verlagssuche war und habe von vielen gar nichts gehört oder eben eine Absage gekriegt. Von Hochrot habe ich, glaube ich, gar nichts gehört, weil ich meine, so ist es natürlich. Die können ja nicht alles lesen und allen antworten. Genau, und ich habe auch mit einem Verleger telefoniert und der dann eben auch gemeint hat, naja, Kurzgeschichten ist ja, also lässt sich einfach schwer verlegen und liest ja auch keiner und will ja auch keiner lesen und so. Und natürlich hat mich das auch frustriert und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht ist das wirklich so, vielleicht will wirklich keiner diese komischen kurzen Dinge lesen. Und habe dann auch erstmal die Verlagssuche aufgegeben und dann habe ich die Geraldine von Hochrot Heidelberg kennengelernt bei einer Lesung und habe auch dieses Buch in echt gesehen und das ist ja wirklich sehr hochwertig, sehr ganz toll gestaltet, also ganz toll auch gebunden und hergestellt. Die machen das ja irgendwie in Handarbeit. Also ein ganz schönes Buch, was ich auch total schön, gleich ganz, total schön fand und da habe ich gedacht, da würde ich gern auch erscheinen und es passt ja einfach auch, weil das sind irgendwie kleine Seiten und es sind auch nur kleine Hefte, also 50 Seiten. Und ich habe ihr dann auch, ich habe der Geraldine geschrieben und habe ihr gesagt, ich kann mir das total gut vorstellen, dass meine Texte in diesem Buch erscheinen, denn sie sind so ein bisschen auch, die legen so Wert auf Detail, das Buch genauso wie meine Texte eben auch, die ja auch so ein bisschen so ins Detail gehen. Ja, und dann habe ich eben, genau, dann habe ich sie angeschrieben, habe dann auch eine Weile nichts gehört und irgendwann hat sie mir zurückgeschrieben, dass sie sich das vorstellen kann. Und das ist eben der Vorteil von diesem kleinen, von den kleinen Verlagen oder auch von Hochro, die können das einfach machen, weil sie nicht unbedingt eine hohe Auflage drucken müssen, sondern eben einfach gucken können, wie das Buch ankommt. Und deshalb können sie auch unbekannten Autoren mal eine Chance geben, was sehr schön ist. Also ich habe mich total gefreut. Ich bin immer noch sehr dankbar an Geraldine, dass sie mir das ermöglicht hat und freue mich total, dass ich jetzt mein eigenes Buch in den Händen habe.
Und kleine Verlage können kleine Experimente wagen.
Genau, das ist das Schöne.
Du hast das Buch auch illustriert?
Ja.
Genau. War das von vornherein der Plan für dich?
Als Geraldine gesagt hat, dass ich auch die Möglichkeit hätte zu illustrieren, habe ich gesagt, ja super, das mache ich. Ich bin ja eben Kommunikationsdesignerin, deshalb passt es sehr gut. Ich habe auch das Layout gemacht. Und mir war es auch wichtig, sie hat von Illustration geredet und mir war es ganz wichtig, dass keine aufwendige Illustration reinkommen, denn ich wollte nicht von den Texten ablenken. Also ich habe schon Bücher gesehen, da ist jeder Text neben dem Bild und die konkurrieren so ein bisschen miteinander. Und das wollte ich auf keinen Fall und deshalb habe ich gesagt, ich mache das und habe mich geguckt, dass die Illustration eben sehr klein und fein und nicht besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und und ich kann auch dazu sagen, dass das Konzept der Illustration war, dass ich gesagt habe, zu meinen Texten passen am besten, also ich habe einfach für mich überlegt, zu meinen Texten passt am besten das Symbol der Gräser, weil ich finde, Gräser sind genauso im Alltag überall vorhanden, aber man achtet nicht so sehr auf sie und genauso ist es eigentlich mit meinen Texten. Da geht es auch meistens um so Alltagssituationen, wo man vielleicht nicht unbedingt drauf achtet, wenn jetzt da ein Tisch steht und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass der vielleicht sich ein bisschen bewegt oder atmet oder so, aber normal achtet man da eben nicht drauf und das habe ich eben, ja, das fand ich einfach, da fand ich die Gräser einfach sehr passend und die Gräser habe ich aber ein bisschen fantastisch gemacht, so sind meine Texte ja auch, die haben so ein bisschen fantastisches Element manchmal drin und deswegen fand ich, das passt einfach sehr gut zu meinen Texten.
Es ist sehr schön und sehr dezent, also man kann es auch übersehen, aber es gibt dem Buch in Summe trotzdem einen Mehrwert.
Ja, danke schön. Vielen Dank.
Das Buch hat ja gewissermaßen zwei Teile.
Ja.
Willst du darüber noch kurz erzählen, bevor wir dann noch einen Auszug aus dem zweiten Teil hören?
Ja, das kann ich gern machen. Also ich habe im ersten Teil gibt es diese Kürzestgeschichten, die ich jetzt gerade gelesen habe. Es ist einfach ein buntes Sammelsurium und ich habe die auch nicht speziell sortiert, sondern ich habe die einfach bunt zusammengewürfelt und nacheinander hingestellt, weil ich auch finde, so sind sie auch, so sind die Texte. Es gibt nicht einen Anfang und ein Ende, sondern es gibt einfach, man kann überall quasi einsteigen und jeder Text steht eigentlich für sich. Und das sind so die Texte, die in vielen Jahren Arbeit entstanden sind. Und die eben für sich stehen. Und irgendwann kam der Punkt, da habe ich angefangen, einen Zyklus zu schreiben. Und es war natürlich auch nicht vorhergesehen. Also ich habe mir nicht vorgenommen, jetzt einen Zyklus zu schreiben, sondern auf einmal sind auf dem Papier Texte entstanden, die alle so ein bisschen zusammengehören. Und zwar, die fangen alle mit dem gleichen Wort an. Das ist der einzige Punkt, wie sie sich ähneln. Und es geht immer darum, dass man so irgendwo reingeworfen wird und dann heißt, also der Zyklus heißt einmal und dann beschreibe ich einfach einmal eine Situation, die ich einmal hatte, also die ich entweder in echt oder eben nicht in echt einmal hatte oder wie sie eben einmal passieren kann. Und das war ganz witzig, weil dieser Zyklus ist wirklich innerhalb von ein paar Tagen entstanden. Und ich, immer wenn ich mich hingesetzt, also wenn ich zwischen Arbeit und Kindern und dann Zeit hatte und mich hingesetzt habe, ist wieder ein, zwei Texte dafür entstanden, die genau alle gut zusammengepasst haben. Und deshalb fand ich den einfach ganz schön, weil das so ein richtig schöner Zyklus ist und den habe ich eben hinten angestellt.
Dann hören wir jetzt einmal.
Okay, dann hören wir einmal. Einmal. Einmal lief ich um das Haus. Irgendjemand hatte mich gerufen. Ich schaute im Garten und hinter der Garage nach, aber sehen konnte ich nichts. Als ich schließlich unter dem alten Kirschbaum zum Stehen kam, fielen alle Blätter gleichzeitig herab, so als hätten sie auf mich gewartet. Einmal sah ich mich draußen am Fenster vorbeigehen. Ich sah, wie ich die Leute grüßte und fröhlich voranschritt. Da beeilte auch ich mich nach draußen, um hinterherzukommen. Denn wann, dachte ich, hat man schon die Gelegenheit, sich selbst zu begegnen. Einmal war der Tag erstaunlich kurz. Kaum war die Sonne am Horizont aufgegangen, sah ich sie auch schon wieder am anderen Ende untergehen. Wir hatten gerade noch Zeit zu frühstücken, was dann gleichzeitig unser Abendessen wurde. Einmal sah ich, wie ein Stuhl in der letzten Reihe ganz nah an einen anderen rückte. Bestimmt wollte er nicht so allein sein, dachte ich. Als der Saal sich füllte und die Stühle wieder zurechtgerückt wurden, rannen Tränen am Stuhlbein entlang und bildeten eine kleine Pfütze auf dem Parkett. Einmal schaute ich früh morgens aus dem Fenster. Ich war aus irgendeinem Grund erwacht. Die Stadt war noch dunkel und alles im Haus war still. Vor dem Gebäude standen die Autos der Nachbarn und ich konnte sehen, dass eins fehlte. Ich hatte schon lange den Verdacht gehabt, dass es nachts allein seine Runden drehte. Einmal, als ich morgens ins Wohnzimmer trat, stand eine Person in der Ecke hinter dem Fernseher. Ich bemerkte sie sofort. Sie stand ganz still und ich beeilte mich, die schmutzigen Gläser auf dem Tisch einzusammeln. Fast stolperte ich über ein Stuhlbein, als ich Richtung Küche lief. Dort warf ich alles in die Spüle und ließ mich auf einen Stuhl sinken. Die Flaschen holte ich schon nicht mehr. Einmal hat einer gerufen, er mache nicht mit. Als seine Freunde älter wurden, schaute er nur zu. Wenn sie schliefen, wanderte er durch die Stadt und statt zu essen, lachte er nur. Er ist ziemlich jung geworden, glaube ich. Einmal ging ich durch das Haus und suchte eine Beschäftigung. Mit dem Schlafzimmerschrank hatte ich bereits Schach gespielt und auf der Treppe gestern Klavier. Ich könnte durch das Fenster rennen, überlegte ich. Da türmte sich das Bett auf und forderte mich zum Kampf. Einmal räusperte sich ein Mann neben mir. Ich war gerade auf dem Weg zur Küche, da hörte ich es. Es war ein einigermaßen lautes Räuspern. Die dunkle Stimme, die darunter lag, war deutlich zu erkennen. Deshalb denke ich, dass es ein Mann war. Gesehen habe ich nichts. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir sind am Ende der Zeit. Danke für deine Zeit.
Vielen
Sandra
Dank.
Ade. An manchen Tagen steht die Erde kurz still, ist im Hochrot Verlag erschienen.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Das war Literradio, eine Sendung des Literradio-Kollektivs aus Österreich. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de.